Ja, wir sind mitten in unserer Predigtreihe Live on Mission. Live on Mission. Wir haben letzte Woche eine geniale Predigt von unserem Pastor Simon gehört, darüber, dass wir Gottes Chancen in unserem Alltag, in unseren Umständen erkennen wollen, weil Gott Großes mit uns vorhat. Falls du diese Predigt bedauerlicherweise verpasst hast, dann hör sie dir doch online an. Auf allen Plattformen ist es möglich. Spotify, Apple Podcasts oder ganz simpel über unsere Website. Ich kann dir nur sagen, die Predigt hat mich wirklich ermutigt und herausgefordert und ich hoffe, das wird sie auch bei dir tun. Vielleicht nächste Woche soll es, weiß ich gar nicht, wie das Wetter nächste Woche werden soll, aber falls es schön wird, was wahrscheinlich so sein wird, dann nutzt auch mal das Fahrrad statt der Bahn, das ist, tut dir selbst gut. Und wenn du dann so am Überlegen bist, ja, welche Musik soll ich reinmachen, nehmen wir die gleiche Playlist, dann ist der Zeitpunkt gekommen, du gibst Mosaik-Podcast ein und hörst dir die Predigt von unserem Pastor Simon nochmal oder an, falls du sie noch nicht angehört hast. Genau, apropos schönes Wetter und Sommer. Steve, ich habe von dir gelernt, wie man Überleitungen macht. Apropos schönes Wetter und Sommer. Schnell und sicher eilen wir der schönsten Jahreszeit entgegen, der Sommer- und Urlaubszeit. Vielleicht hast du auch einen schönen Sommerurlaub geplant mit Sommer, Sonne, Strand und Sonnenschein. Ja, die Semesterferien sind nicht mehr fern. Heute befinden wir uns auch an einer richtig schönen Urlaubslocation, eine Location, die du dir vielleicht auch mal anschauen solltest. Wir sind heute Morgen in Athen, in der griechischen Hauptstadt Athen, vor 2000 Jahren halt, also nicht heute, vor 2000 Jahren. Stellt euch vor, wir sind in Athen, hier riecht die griechische Luft, das griechische Essen. Paulus, er war auch dort für kurze Zeit. Athen war damals so die Stadt der Philosophen und Denker. Und Paulus war dort auf einer seiner Missionsreisen. Er hat dort auf Silas und Timotheus, seine beiden Buddies, gewartet. Und wie Paulus so war, der hat nicht seine Zeit mit endlosen Netflix-Serien vergeudet, sondern er hat Menschen von Jesus erzählt. Genialer Typ. Und nach kurzer Zeit wurde er dann von den führenden Philosophen von Athen ergriffen und vor den Areopag geführt, um dort das Evangelium weiterzugeben. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, der Areopag, was ist denn der Areopag? Ist das irgendeine Modemarke? Ist das so wie, was weiß ich, Hugo Boss, Lacoste, Bugatti und Areopag? Ich habe mein Logo entworfen. So könnte das aussehen. Always good. Ja, wenn du vielleicht sagst, ich habe ein neues Hemd von Areopag gekauft. Klingt irgendwie geil, finde ich. Also könnt ihr mal was drauf machen. Ich reserviere da ein Copyright drauf. Auf jeden Fall, Areopag ist eine Doppelbezeichnung. Und zum einen bezeichnet Areopag einen über 100 Meter hohen Felsen mitten in Athen, wo sich die Gelehrten getroffen haben und verschiedene Gerichtsurteile entschieden wurden. Also muss ich so vorstellen wie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, so war der Areopag in Athen damals. Und wie schon gesagt, dort haben sie auch die Philosophen und die religiösen Gelehrten getroffen und darüber zu philosophieren, wow, was gibt es denn so Neues unter der Sonne? Naja, also Areopag bezeichnet den Felsen und die Einrichtung. Also der Areopag traf sich auf dem Areopag. So sieht der Areopag heute aus, also ein kahler Felsen mit Touristen drauf. Du kannst da auch draufstehen und dann runterschauen auf Athen. Ja, ist schön. Damals sah der Areopag so aus etwa, also hier vorne sehen wir den Areopag, das sah ein bisschen prunkvoller aus, im Hintergrund die weltberühmte Akropolis. Ja, so musst du dir das vorstellen. Paulus wird vom Areopag auf den Areopag geführt, um zum Areopag zu sprechen. Und er soll da das Evangelium weitergeben. Und ich habe mir gedacht, Jossi ist mal unser Paulus heute Morgen. Ein Applaus für Paulus Jossi, Apostel. Genau, er soll die Areopagrede heute halten. Er muss dir vorstellen, so 50 Gelehrte und Philosophen, die klugen Leute, Richard Dawkins, Harald Lesch, Peter Singer, sie sind alle versammelt und Jossi hält die Areopagrede und wir sind gespannt, Paulus, auf das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen mal wissen, was verkündigst du uns denn da eigentlich Neues? Das klingt irgendwie fremd. Erzähl mal. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, so zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Danke, Jossi. Danke, Apostel Paulus. Gebt ihm mal einen Applaus. Ja, also diese Rede finden wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 17. Und es ist doch genial, wie Paulus hier vorgeht, wie er zu diesen Menschen spricht. Und das Erste, was irgendwie so auffällt, ist, dieser Paulus, er sucht Anknüpfungspunkte bei den Menschen. Irgendwo eine gemeinsame Basis, auf die er aufbauen kann. Also er sagt, ihr seid außergewöhnlich religiöse Menschen. Also da ist irgendwo ein Gottesglaube da. Die Menschen, ja, sie glauben an einen Gott und wollen diesen Göttern gefallen. Und was Paulus dann macht, ist richtig interessant. Er spielt auf diesen Altar an. Also er lief durch Athen und da war so ein Altar. Einem unbekannten Gott war dieser Altar gewidmet. Wahrscheinlich, weil man irgendwie keinen Gott übersehen wollte, dass der nicht irgendwie sauer wird, weil er ja alleine da verhungern muss. Und Paulus spielt darauf an und sagt, hey, ihr verehrt dort einen Gott, den ihr nicht kennt. Ich verkündige euch einen Gott, den ihr nicht kennt. Also genau diesen Gott, den ihr nicht kennt, den verkündige ich euch. Also er sucht irgendwie Anknüpfungspunkte. Er legt nicht irgendwie bei Adam und Eva einfach los und erzählt die ganze Geschichte, sondern er fragt sich, wie kann ich diese Menschen gewinnen? Wie kann ich ihre Sprache sprechen? Wie kann ich an das anknüpfen, was sie irgendwo kennen? Und wir wollen uns mal ganz kurz anschauen, zu wem Paulus hier eigentlich redet. Er redet dort zu den Epikureern und den Stoikern, heißt es da ganz am Anfang in der Apostelgeschichte. Das waren so die beiden großen Denkschulen, du kennst wahrscheinlich stoische Ruhe, genau daher kommt es, die Stoa, die Stoiker. Und die haben beide nicht geglaubt, dass es einen Schöpfergott gibt, der die ganze Erde sozusagen geschaffen hat. Also die hatten unterschiedliche Vorstellungen, aber sie haben nicht an einen Gott geglaubt, der persönlich diese Welt geschaffen hat. Die Epikureer zum Beispiel haben daran geglaubt, dass die Götter irgendwo in fernen Welten schweben und ganz fern von uns sind und wir gar nichts mit ihnen zu tun haben können und sie total unnahbar sind. Und genau hier knüpft Paulus an und sagt, hey, dieser Gott, er ist nicht fern von uns. Er hat diese Welt geschaffen. Er ist der Schöpfer von allen Dingen. Also, das ist doch interessant, wie Paulus hier vorgeht. Er sucht Anknüpfungspunkte und versucht, Gottes Botschaft in die Denkweisen der Menschen hineinzusprechen. Und am Ende der Predigt kommt Paulus auf die Auferstehung zu sprechen. Und die Auferstehung, das ist so der Punkt, wo die meisten seiner Zuhörer irgendwie aussteigen, weil sie, also in der griechischen Philosophie dachte man, die ewige göttliche Seele, sie wohnt im Gefängnis des Körpers und der Körper ist ganz schlecht und böse. Und deswegen kann das gar nicht sein, dass wir irgendwie leiblich wieder auferstehen sollen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und sagen dann, ach, so ein Müll sozusagen. Das stößt sie irgendwie vor den Kopf. Und was interessant ist, Paulus, er wusste das. Er wusste, okay, dieser Punkt, der wird jetzt anstößig sein. Den werden die nicht so leicht schlucken. Das heißt, Paulus macht auch an den entscheidenden Punkten des Evangeliums keinen Kompromiss. Sondern ihm geht es nicht irgendwie darum, jetzt irgendwie eine coole Rede zu halten, bei der alle dann klatschen und rufen. Sondern ihm geht es wirklich darum, das Evangelium weiterzugeben. Und wir wollen uns mal anhand dieser Predigt kurz drei Fragen anschauen, die wir auch nutzen können, wenn wir das Evangelium in unserer Gesellschaft weitergeben, an die Menschen in unserem Umfeld. Und das Erste, was wir schon gesehen haben, ist, Paulus ersucht Anknüpfungspunkte. Wo sind Anknüpfungspunkte in unserer Gesellschaft? Wo ist da irgendwo eine gemeinsame Basis, auf die sich aufbauen lässt? Das Zweite, was wir sehen, ist, Paulus spricht Gottes Botschaft hinein in das, was die Leute beschäftigt hat. Wo können wir Gottes Botschaft hineinsprechen? Ich glaube, es gibt immer wieder so Speerspitzen sozusagen des Evangeliums, die wirklich genau das ansprechen, was Menschen irgendwo zutiefst beschäftigt in ihrem Leben. Also wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, gibt es immer wieder solche Speerspitzen, die in der Gesellschaft genau relevant waren und genau das angesprochen haben, was Menschen beschäftigt haben. Oder wenn man jetzt hier rumfragen würde, warum bist du mit Jesus unterwegs, warum glaubst du an ihm? Da würdest du Verschiedenes hören. Also da würde nicht jeder das Gleiche sagen, sondern jeder würde sagen, boah, das hat mich angesprochen. Das war so eine Speerspitze, die mich getroffen hat. Und genauso wollen wir auch wir suchen, hey, wo sind Speerspitzen, wo sind so relevante Punkte in unserer Gesellschaft, wo das Evangelium, Gottes Botschaft hineinsprechen kann. Und das Letzte ist, wo dürfen wir auch keinen Kompromiss machen? Was kann auch anstößig sein? Was darf auch anstößig sein? Also es gab immer wieder Punkte des Evangeliums, mit denen sich Menschen schwer getan haben. Und wir wollen mal schauen, was ist das vielleicht in unserer Gesellschaft? Yes, also diesen Fragen wollen wir uns mal widmen. Wir wollen mal anfangen, okay, wo sind Anknüpfungspunkte in unserer Gesellschaft und wo können wir Gottes Botschaft da hineinsprechen? Und dafür wollen wir uns mal so ein bisschen unser Umfeld anschauen. Also mit welchen Menschen haben wir es eigentlich zu tun? Wo können da Anknüpfungspunkte sein? Und was interessant ist, wenn wir uns mal Baden-Württemberg anschauen, dann sehen wir, dass 72% aller Bewohner von Baden-Württemberg Mitglied einer Kirche sind. Also evangelisch oder römisch-katholisch, beziehungsweise die Freikirchen sind da noch gar nicht mit reingerechnet. Also mal 75%, 3/4 aller Menschen sind Teil einer Kirche. Das ist in anderen Bundesländern ganz anders. Also da ist schon mal ein großer Anknüpfungspunkt. Menschen können irgendwo mit Kirche grundsätzlich prinzipiell mal was anfangen. In Sachsen hast du nur 25% der Bevölkerung, die Mitglied in der Kirche sind, in Brandenburg sogar nur 20. Da ist ein viel geringerer Anknüpfungspunkt. Das heißt, auch historisch ist die Region Stuttgart gerade irgendwo fromm und christlich geprägt, sage ich jetzt einfach mal. Also viel mehr als andere Bundesländer. Aber was jetzt irgendwo interessant ist, von diesen 75%, sage ich mal, ist nur ein Bruchteil wirklich aktiv in seiner oder ihrer Kirche. Also nur ein Bruchteil davon lebt wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Nur ein Bruchteil davon, nach den Statistiken, ist wirklich aktiv in der Kirche tätig und ist da wirklich regelmäßig in Gottesdiensten. Also für viele ist auch, glaube ich, der Glaube eher sowas, dass man halt in der Kirche ist, das ist Tradition irgendwie, das ist eine sakrale Pflicht, die man vielleicht auch einfach erfüllt. Und ich glaube, das ist genau ein Anknüpfungspunkt. Menschen, sie glauben irgendwo schon an den Gott der Bibel, aber nicht so wirklich, nicht so lebendig. Und ich merke immer wieder, wenn ich da von meinem Glauben erzähle, mein Zeugnis erzähle, das erzähle, was ich mit diesem Gott erlebt habe, dann haut es richtig rein. Dann ist es irgendwo sowas, was Menschen zutiefst bewegt, weil sie sehen, wow, das ist ja wirklich lebendig. Dieser Gott, ihm geht es nicht irgendwo um Traditionen oder um einfach tote Wahrheiten, die ich halt einfach glaube, sondern ihm geht es darum, mein Leben wirklich zu durchdringen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass das Menschen auch begeistert und selbst herausfordert, weil sie sehen, wow, der glaubt es ja wirklich, was ich eigentlich auch irgendwo glaube. Und ich glaube, genau dort können wir anknüpfen und Gottes Botschaft hineinsprechen von einem Gott, der lebendig ist, der unsere Lebensbereiche durchdringen will und der heute noch erfahrbar ist. Also da können wir Anknüpfungspunkte finden und Gottes Botschaft hineinsprechen. Und was noch interessant ist, ist, dass wenn Menschen eine Vorstellung von Gott haben, du darfst mal die nächste Statistik reinhauen, wenn Menschen eine Vorstellung von Gott haben, ist es meistens, dass dieser Gott wohlwollend und gütig ist. Also das Hellblau ist ganz Deutschland, das Schwarze Westdeutschland, das Graue Ostdeutschland. Und du siehst hier 54% der Menschen, die eine Vorstellung von Gott haben, also 32 haben gar keine, glauben, dass Gott irgendwo wohlwollend und gütig ist. Diese Sicht auf Gott setzen die meisten Menschen irgendwo voraus. Das wäre in anderen Regionen dieser Welt ganz anders. Da würden viel mehr Leute sagen, ja, das ist ein autoritärer Gott, der mir die Lebensregeln vorschreibt, den ich irgendwie besänftigen muss. Oder zur Zeit von Paulus wäre das auch ganz anders. Da wäre Gott, würden die meisten sagen, ja, Gott ist distanziert, Gott ist fern, Gott interessiert sich gar nicht für uns. Aber bei den meisten Menschen ist irgendwo klar, wenn es einen Gott gibt, dieser Gott ist irgendwo wohlwollend und gütig. Also das ist schon mal ein Anknüpfungspunkt, eine gemeinsame Basis, die man irgendwo hat. Wir glauben auch, Gott ist wohlwollend und gütig. Aber die Frage ist oft, was verstehen Menschen darunter? Also die Botschaft, jetzt Gott ist Liebe und er ist gütig, die ist für die meisten jetzt nicht so, dass sie da sind, wow, krass, da bringst du mir jetzt was ganz Neues, das hätte ich niemals gedacht. Sondern es ist für die meisten irgendwo selbstverständlich. Ja klar, Gott hat mich lieb, Gott ist Liebe, Gott interessiert sich eigentlich gar nicht so, was ich mache, dem ist eigentlich egal, so wie ich lebe. Der ist halt die Liebe, so. Ja, das ist sein Job halt einfach, gell? Und ich glaube, da können wir wirklich die Botschaft des Evangeliums hineinbringen. Was bedeutet Gottes Liebe wirklich? Die meisten Menschen glauben irgendwo, ja, Gott ist halt Liebe, aber was verstehen sie tatsächlich darunter? Und wir glauben wirklich an einen Gott, der uns liebt und deshalb ist es ihm nicht egal, was wir tun. Deshalb ist es ihm nicht egal, wie wir leben. Auch seine Gerechtigkeit ist Ausdruck letztlich seiner Liebe und er möchte das Beste für uns und deshalb möchte er, dass wir nach seinen Maßstäben leben, weil er weiß, was das Beste für uns ist. Also das ist ein Anknüpfungspunkt, wo wir Gottes Botschaft hineinsprechen können, auch in unsere Gesellschaft. Und ich glaube, auf einer anderen Ebene ist auch Gottes Liebe unglaublich relevant, weil wir zutiefst irgendwie von einer Leistungsgesellschaft geprägt sind. Also das, was ich leiste, definiert irgendwo, wer ich bin. Wie ich aussehe, das definiert meinen Wert auf eine gewisse Weise. Und das ist was viele Menschen zutiefst belastet, ihre Identität. Sie wissen nicht genau, wer bin ich eigentlich? Bin ich wirklich wertvoll? Bin ich wirklich geliebt? Und das ist auch ein Anknüpfungspunkt, wo wir Gottes Botschaft hineinsprechen dürfen. Ja, dieser Gott, er liebt uns. Er ist für uns. Und wir sind von ihm angenommen. Und das ist eine Botschaft, die wirklich Menschen zutiefst immer wieder bewegt. Dieser Punkt von Identität, von dem, dass Gott uns wirklich liebt, dass er wirklich für uns ist und das Beste für uns möchte. Da dürfen wir auch Gottes Botschaft hineinsprechen. Yes, wir wollen mal noch auf einen weiteren Punkt eingehen, den ich kurz anreißen möchte. Und das ist das ganze Thema, sag ich mal, Pluralismus und objektive Wahrheit. Ich habe dir mal noch eine Umfrage mitgebracht, und zwar die Frage, glauben Juden, Christen und Muslime an denselben Gott? Da sagen fast 50% der Menschen ja, das ist so, die glauben an denselben Gott. Und es ist ja auch generell irgendwo weit verbreitet, diese Ansicht, ja, ob du diesen Gott jetzt Allah oder Buddha nennst oder Jesus, das spielt eigentlich gar keine Rolle, das ist irgendwo alles dasselbe. Gemeinsamkeiten sind wichtiger als Unterschiede. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil sich Religionsanhänger in der Vergangenheit immer wieder bekriegt haben tatsächlich und man nicht mehr irgendwie so voll in your face, ich weiß, wie es wirklich ist, sein möchte, weil man da viele schlechte Erfahrungen gemacht hat mit in der Vergangenheit. Und das ist irgendwo was nachvollziehbar ist tatsächlich. Das ist ein Anknüpfungspunkt. Wir können das verstehen, warum Menschen da sich irgendwo von fernhalten wollen, zu sagen, ja, das ist tatsächlich die Wahrheit, weil sie das Gefühl haben, boah, das führt automatisch zu Konflikten. Also ich würde mal behaupten, dass die wenigsten, die das so vertreten, das deshalb tun, weil sie stundenlang studiert haben und sich alle Religionen ausführlich angeschaut haben und analysiert haben und nebeneinander gestellt haben, dann am Ende zu dem Schluss gekommen sind, ja, tatsächlich, dieser Gott, das ist alles ein und derselbe. Die Gemeinsamkeiten sind viel wichtiger als die Unterschiede. Ich glaube, das wird irgendwie so mantrahaft halt immer wieder gesagt, bis es irgendwie wahr wird. Aber wir sehen, dass Jesus sehr wohl einen Absolutheitsanspruch hatte. Dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dass zum Beispiel im Koran Gott keinen Sohn hat und dass auch Jesus nach dem Koran nicht gekreuzigt wurde beispielsweise. Und mal ein banales Beispiel, warum sind denn Gemeinsamkeiten automatisch wichtiger als die Unterschiede? Also bei Kokain und Mehl, da ist mal das Bild hinmachen, bei Kokain und Mehl, da würde auch nicht jetzt jeder sagen, naja, die Gemeinsamkeiten sind ja viel wichtiger als die Unterschiede, die sind ja voll groß. Beides weiß und pulvrig, sind ja richtig krasse Gemeinsamkeiten. Und ob ich da jetzt Mehl in mein Brot einback oder Kokain, spielt eigentlich gar keine große Rolle. Also, ja, falls du Kokain irgendwo zu Hause hast, back's nicht in dein Brot rein. Ja, schmeiß am besten weg. Genau, also, ja, genau. Ja, ein anderer Punkt, den viele Menschen irgendwo sagen, ist ja, objektive Wahrheit ist gar nicht erkennbar. Also, obwohl wir im Alltag absolut selbstverständlich mit objektiver Wahrheit umgehen, ob wir, unser Bankkonto anschauen, zum Arzt gehen oder jemand vor Gericht steht, wir wollen wissen, sind wir pleite oder haben wir Geld? Sind wir krank oder nicht? Ist der schuldig oder ist er nicht schuldig? Also wir gehen absolut selbstverständlich mit objektiver Wahrheit um in Bezug auf Gott. Oh nee, da ist alles ganz verschleiert, da ist eine milchige Wolke und man kann das eigentlich gar nicht erkennen. Abgesehen davon, dass die Aussage, objektive Wahrheit ist nicht erkennbar, eine objektive Wahrheitsaussage ist. Also die objektive Wahrheit ist dann, dass objektive Wahrheit nicht erkennbar ist. Also das ist eine Aussage, die sich eigentlich selbst widerspricht sozusagen. Und ich glaube, wir dürfen da auch mal ein bisschen forsch und frech argumentieren. Wir müssen da nicht immer so die mickrigen Mäuschen sein, die irgendwie ja nur in der Verteidigungsrolle sind, sondern wir dürfen auch mal frech argumentieren, ein bisschen forsch sein. Mal ein bisschen in die Offensive gehen, sage ich jetzt mal. Genau, am Schluss möchte ich noch auf eine weitere Strömung unserer Gesellschaft eingehen. Und zwar glaube ich, dass gerade wir in Deutschland sehr wissenschaftsaffin sind, dass wir irgendwie Wissenschaftlichkeit voraussetzen, dass wir Dinge auch intellektuell und rein logisch nachvollziehen können wollen. Und ich glaube, das ist prinzipiell mal was Gutes. Also, dass man ja nicht irgendwie alles, wenn es jetzt blitzt, ist es der Donnergott oder der Blitzgott, sondern dass man auch mal Dinge nachvollziehen will. Und ich glaube, ein Anknüpfungspunkt ist, dass Menschen auf der Suche nach Wahrheit sind, dass sie Wahrheit tatsächlich herausfinden wollen und logisch nachvollziehen können wollen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass solche Menschen unglaublich offen sind für schlüssige und logische Argumente. Und dass es nicht so mega viel Sinn macht, wenn du jetzt dein subjektives Zeugnis denen erzählst und erzählst, was du alles erlebt hast, weil die sich sagen, ja, schön für dich, dass du das subjektiv erlebst, aber es lässt sich für mich ja gar nicht nachvollziehen im Endeffekt. Also ich glaube, wir haben auch da die Verantwortung, unseren Glauben mal auf den Prüfstand zu stellen und logisch, schlüssig, scharf, intellektuell auch zu argumentieren. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Jedem Rede und Antwort zu stellen, auch dem wissenschaftsaffinen Typ. Und vielleicht geben wir die richtigen Antworten und erzählen von unserem Erlebnis mit Gott. Das ist die richtige Antwort. Aber das ist gar nicht die Frage, die die Person hat. Und wir müssen unterscheiden, was sind die Fragen unserer Gesellschaft und welche Antworten geben wir dann im Endeffekt darauf. Und ich glaube, wir haben hier wirklich Nachholbedarf. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, das darfst du dann machen. Hol mal da ein bisschen nach, stell mal den Glauben auf den Prüfstand und versuch ihn mal logisch zu erklären. Ich glaube, da sind Menschen unheimlich offen dafür. Das ist ein Anknüpfungspunkt, wie wir auch Gottes Botschaft hineinsprechen können. Weil unser Glaube ist nicht einfach nur ein blindes Irgendwohin-Glauben, sondern das ist was, was auch auf logischen Gründen beruht. Und die dürfen wir auch bringen. Da müssen wir uns nicht vor scheuen. Yes. Genau, wir haben schon ein paar Punkte gesehen. Also wir haben jetzt mal angeschaut, wo sind Anknüpfungspunkte in unserer Gesellschaft? Wo können wir Gottes Botschaft da hineinsprechen? Und wir wollen uns mal noch einige Punkte anschauen, die vielleicht auch anstößig sein können und die auch anstößig sein dürfen tatsächlich in unserer Gesellschaft, weil sie zentrale und unverzichtbare Bestandteile des Evangeliums sind. Und ich glaube, ein Punkt, der anstößig sein könnte in unserer Gesellschaft, ist auch der Punkt Auferstehung. Nicht deshalb, weil jetzt irgendwie wir irgendwie leibfeindlich sind und sagen, der Leib ist böse, das kann gar nicht sein, sondern weil die Auferstehung zeigt, hey, es geht nicht nur um diese Welt. Da gibt es am Ende eine Ewigkeit, die auf uns wartet und auf die wir ausgerichtet sind und das unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung ist nicht, dass im Hier und Jetzt alles irgendwie besser wird und toll wird, sondern unsere Hoffnung ist, hey, dieser Gott, er wird eines Tages was Neues schaffen. Da wartet was auf uns, da wartet eine Ewigkeit auf uns. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, ich weiß jetzt nicht, wie es dir da geht, das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir auch öfters mal vernachlässigen, der für uns nicht immer so leicht ist. Und wie viel mehr dann für Menschen, die gar nichts mit Jesus irgendwo am Hut haben. Aber das ist ein zentraler Bestandteil des Evangeliums. Hey, es geht nicht im Endeffekt um diese Welt, sondern da wartet was auf uns. Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel der Punkt Absolutheitsanspruch. Also es gibt nur einen Weg. Jesus, er war nicht irgendwie nur ein tolles Vorbild für Selbsthingabe oder ein schöner, netter Lehrer, sondern Jesus sagt, ich bin die objektive Wahrheit. Ich bin die einzige Wahrheit, die es im Endeffekt gibt. Und ja, das schmeckt vielen nicht. Ich glaube, wenn du fragen würdest, was denkst du so über Jesus, würden die meisten sagen, er war ein guter Lehrer. Und da würden die meisten zustimmen. Aber dass er die wirklich einzige Wahrheit ist, das ist für viele schwierig. Aber das gehört auch zu unserer Botschaft. Und der dritte Punkt ist, dass wir tatsächlich Rettung brauchen. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung für irgendwas. Wir brauchen Rettung vor der Schuld, vor der Sünde, die uns von diesem Gott trennt. Wir sind verloren ohne diesen Jesus. Dieser Jesus ist dann nicht am Kreuz gestorben, weil er sich halt mal gedacht hat, ich zeig mal, was ich mir so durchhalten kann, sondern er ist am Kreuz gestorben für mich und für dich. Für unsere Schuld, für das, was uns von Gott trennt. Und ich glaube, das ist auch für Menschen was Schwieriges, aber ein Punkt, der anstoßen muss und auch anstoßen darf, weil er zentral zum Evangelium dazugehört und wir sonst gar nicht verstehen können, was Jesus da eigentlich am Kreuz gemacht hat. War dem irgendwie langweilig oder so? Nee, er musste uns retten, weil wir verloren sind ohne ihn. Genau, also das sind alles Bestandteile, bei denen wir auch Mut haben dürfen. Es gab immer schon Punkte von der christlichen Botschaft, die Menschen angestoßen haben, die schwierig waren für Menschen. Und es ist auch heute in unserer Gesellschaft so. Und wir müssen auch mutig sein, zu diesen Punkten zu stehen am Ende des Tages. Yes, also wir haben uns mal angeschaut, wo können wir anknüpfen, wo können wir Gottes Botschaft hineinsprechen und was ist anstößig auch an unserer Message. Ich will dir am Ende noch 4 praktische Tipps weitergeben, von denen ich gemerkt habe, dass mir sie unglaublich helfen, wenn ich mit anderen Menschen im Gespräch bin. Also 4 kurze, knackige, praktische Tipps, die vielleicht auch dir helfen können. Und der erste Tipp, den ich für dich habe, sei freundlich, sei nicht direkt in your face, okay? Sondern sei mal freundlich, such mal Anknüpfungspunkte in eine gemeinsame Basis und knall nicht den Leuten direkt irgendwas um die Ohren, sondern versuch sie mal nachzuvollziehen, versuch sie mal zu verstehen. Ich glaube, Menschen sind unheimlich offen, wenn wir freundlich sind, wenn wir nett sind zu anderen Menschen. und nicht irgendwie tollpatschig und dumm da irgendwie batsch batsch, sondern da einfach mal ein bisschen zurückhaltender sind. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, eine gute Mischung aus Defensiv und Offensiv, sage ich jetzt mal. Eine gute Mischung, den Glauben zu verteidigen auch irgendwo, zu erklären, warum glaubt man was, und in die Offensive mal zu geben. Ich glaube, Paulus, der war nicht irgendwie auf seinen Missionsreisen die ganze Zeit, dass er Leuten die Theodizee-Frage erklärt hat, warum lässt Gott Leid zu, und irgendwie immer nur in der Defensive-Rolle war, sondern er ist auch forsch mal offensiv geworden. Und ich glaube, wir dürfen da auch einen guten Mix haben aus Defensiv und Offensiv. Ich glaube, wir tendieren vielleicht eher dazu, ein bisschen zu defensiv zu sein, immer zu verteidigen. Manche tendieren dazu, viel zu offensiv zu sein. Aber ich glaube, wir dürfen da mal ein bisschen forscher werden. Der vorletzte Punkt, den ich noch für dich habe, ist: Unterscheide zwischen subjektiven und objektiven Fragen. Haben Menschen subjektive Anfragen an den Glauben, in dem Sinne, dass sie vielleicht Leid erlebt haben, dass sie biografische Hintergründe haben, warum sie diese Fragen stellen? Oder sind es objektive, logische Anfragen an den Glauben? Und ich glaube, bei dem einen ist es wichtig, ihm nicht objektive Wahrheiten um die Ohren zu knallen. Und bei dem anderen ist es eben wichtig, ihm nicht nur subjektive Erfahrungen weiterzugeben, sondern mit Argumenten auch zu kommen. Deswegen, wir müssen unterscheiden zwischen subjektiven und objektiven Fragen. Und den letzten Punkt, den ich für dich habe und mit dem ich schließen will, ist: sei locker. Okay, sei locker. Bei Paulus gab es am Ende drei Gruppen, drei Reaktionen auf seine Botschaft. Die einen, die haben ihn ausgelacht, die haben über ihn gespottet. Die haben gesagt: Was laberst du da eigentlich? Die anderen haben gesagt: Wir wollen dich dazu zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hören. Und waren irgendwie so skeptisch, waren noch unentschlossen. Und die letzte Gruppe, die haben sich bekehrt. Haben sich entschlossen, wir wollen mit diesem Jesus unterwegs sein. Das heißt, auch bei dem Paulus hat sich nicht die ganze Welt bekehrt, sondern auch bei Paulus gab es Menschen, die das abgelehnt haben. Das heißt, wir dürfen da auch eine Lockerheit haben und sagen: Hey, am Ende müssen Menschen selbst eine Entscheidung treffen. Wir können es nicht verzwingen, sage ich jetzt mal. Wir müssen da eine gute Mischung finden aus dem, dass wir wollen unser Bestes geben, wir wollen uns Mühe machen, die Antworten auf die relevanten Fragen zu geben, und gleichzeitig dürfen wir eine Lockerheit haben und sagen: Am Ende steht und fällt diese Welt nicht mit mir. Jetzt komm, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich bete noch und dann wollen wir in den Song reinstarten, wo wir genau das zum Ausdruck bringen. Jesus, wir wollen unser Leben für dich geben und diese Botschaft, diese beste Botschaft in diese Welt tragen. Jesus, wir danken dir für diesen Text, wir danken dir für Paulus, für diese coole Rede, von der wir so viel lernen dürfen, und wir möchten das auch in unserem Leben umsetzen. Wir wollen dein Evangelium klug und relevant an den Mann bringen, Herr, und wir möchten die beste Botschaft, diesen Auftrag, diese Verantwortung, die du uns gegeben hast, ernst nehmen, Herr. Und wir wollen dich damit verherrlichen, indem wir Menschen von dir erzählen, dass sie an dich glauben und gerettet werden. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Musik.